Potzdeltusig Podcast. Immer am Donnerstag. Und wenn du da draußen noch ein bisschen unsicher bist, wo das für dich das Jahr so hergehen soll in die Ferien, dann musst du jetzt genau zuhören. Die Sommerferien fangen ja jetzt genau an. Und in unserem heutigen Interview könnte der ein oder andere unerwartete Tipp für dich haben. Unser Gast heisst heute nämlich Daniel Job und war ganze 2 Jahre auf Weltreise gewesen. Wer wie der Dani die Reise um die Welt angegangen ist und was er dabei für Indiana Jones ähnliche Abenteuer erlebt hat, erzählt er dir im Gespräch mit dem Dan von Pots 3000.
Merci vielmals, Tobi. Ja, und Dani, herzlich willkommen bei uns im Rabenstudio. Schön, bist du da.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Ja, du bist 2 Jahre auf Weltreise gewesen. Wir haben es vorhin gehört vom Tobi. Und zwar von 2016 bis 2018. Das ist jetzt schon eine Weile her. Wie häufig denkst du noch zurück an die Reise?
Das war so ein einschneidendes Erlebnis gewesen in meinem Leben, dass ich wirklich jede Woche irgendwo in meinem alltäglichen Leben daran erinnert werde. Sei es im Gespräch mit anderen Personen, die ich über das Reisen erzähle, oder sei es nur schon, wenn ich gewisse Sachen gesehen habe, wenn ich Fotos anschaue von damals. Das ist wirklich noch sehr, sehr präsent.
Das glaube ich. Also das sprich, da ist auch noch so ein bisschen Fernweh oder Sehnsucht rum.
Absolut, ja. Ich glaube, das Reisefieber, das ich dort in mir geweckt habe, das wird nie mehr erlöschen im Rest von meinem Leben. Und jetzt im Moment arbeite ich gerade am Flughafen. Das verstärkt es natürlich noch viel mehr, weil ich jeden Tag halt Menschen sehe, die kommen und gehen, wo in die Flüger steigen, die in die ganze Welt rausgehen.
Ja, gehen wir in dem Fall auch ein bisschen zurück und tauchen auch noch mal ein in deine lange Reise. Ich würde sagen, fangen wir mal beim Anfang an, bei der Vorbereitung. Welche Punkte würdest du jetzt sagen, gemäss dir, sind wichtig, wenn man so eine Reise in Angriff nehmen
will? Ja, ich würde jetzt sagen, am wichtigsten ist, dass man wirklich mit sich im Reinen ist, bevor man geht, dass man nicht versucht, Probleme davon zu laufen. So Sachen könnten einem schneller wieder einholen, als einem lieb ist, und dann ist die Reise, das Unterfangen, schnell wieder fertig oder kann schnell wieder fertig sein. Darum lieber alles sauber abschliessen, bevor man in das Abenteuer startet, alle Verträge sauber künden, sei es ein Arbeitsvertrag oder ein Mietvertrag oder ein Handy-Abo-Vertrag. Dass man mit allen Leuten reinen Tisch hat, dass man einfach wirklich so ganz frei im Kopf kann durch die Zollkontrolle durchgehen am Flughafen und dann alles so ein bisschen hinter sich lassen. Das ist sicher etwas ganz Wichtiges. Dann müssen die finanziellen Mittel natürlich stimmen. In der heutigen Welt geht es nicht mehr ohne Geld. Und darum muss man doch ein bisschen etwas erspart haben. Wenn man sich jetzt nicht vornimmt, dass man nur arbeiten und irgendwie Work and Travel macht, wenn man wirklich reisen will, dann müssen die Finanzen stimmen. Und was ich vielleicht als Drittes noch würde sagen, es muss natürlich nicht sein, aber von Vorteil habe ich gefunden, dass ich Single gewesen bin, als ich auf der Weltreise, oder als ich mich auf der Weltreise begeben habe. Weil nur wenn man allein ist im Leben im Moment, dann kann man irgendwie die ultimative Freiheit geniessen, wenn man unterwegs ist. Man muss niemand mehr fragen, gehen wir dort an oder gehen wir da an, gehen wir das noch anschauen oder nicht. Man ist wirklich selber für sich verantwortlich und kann die Freiheit geniessen.
Ich nehme an, dass du dazu führen, dass du dann auch vielleicht auch ein bisschen mehr in Kontakt mit anderen Leuten kommst. Unabhängig ist davon, ob es romantische Kontakte sind oder nicht. Aber wenn du allein unterwegs bist und eben nach deinem Gusto, sage ich jetzt mal, reisest, lernst du eben auch ganz viele neue Leute kennen, oder?
Das ist absolut korrekt, wie du das sagst, ja. Man ist viel offener. Ich glaube, auch introvertierte Personen werden dazu gezwungen, dass man sich mit anderen Personen unterhalten tut. Für das ist eine gute Basis die Hostels, wo man halt in Dormitories, wo man mit anderen Leuten, anderen Reisenden drin schläft, die kann kennenlernen. Ich glaube, das ist etwas Zentrales, wenn man die Welt bereist, weil man lernt auch immer sehr viele inspirierende Persönlichkeiten kennen. Man lernt, was man sonst noch anschauen kann, also Bucketlist mit Sachen, die man unternehmen will. Wenn man unterwegs ist, die wird durch das auch immer grösser, wenn man sich austauscht mit anderen Reisenden.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die fast endlos ist. Du stehst jetzt so, Du hast Dormitories, also Hostels angesprochen. Ist ja eine recht günstige Art, wie man kann übernächtigen kann, wie man Hause unterwegs. Du hast das Budget auch vorhin als zweiten Punkt angesprochen, bei der Vorbereitung. Ich denke, das ist etwas, was viele von unseren Zuhörerinnen auch interessieren könnte. Wie macht man so ein Budget? Also, du bist ja auch from scratch, also von null auf die Reise gegangen. Was war dein Anhaltspunkt gewesen, für so ein Budget zu erstellen?
Ja, ich habe natürlich auch Freunde gehabt, die schon am Reisen gsi sind. Und, das ist so mein bester Anhaltspunkt gsi, den ich hatte. Mir hat ein Kollege erzählt, dass er so 100 Franken pro Tag eingerechnet hat. Der ist aber mit seiner Freundin damals unterwegs gsi. Ich habe das trotzdem mal übernommen. Und habe dann so ausgerechnet, dass ich so 14 Monate könnte reisen gehen. Ich bin dann zu Mexiko aber losgestartet. Also in Playa del Carmen ist meine Weltreise losgegangen. Und ich habe dann ab Tag 1 wirklich meine Ausgaben aufgeschrieben, um am Anfang mal herauszufinden, wie viel gebe ich überhaupt aus pro Tag, um wirklich wissen, wie weit lange es. Und ich habe dann relativ schnell herausgefunden, dass ich mit viel weniger durchkomme als die 100 Franken, also mit etwa der Hälfte. Und ich habe immer noch viele Sachen unternommen, ich habe immer noch Touren gemacht und den Transport immer mehr können leisten mit Bus, ich musste nicht hitchhiken oder so, also Autostopp machen. Und von dem her habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich mit weniger Geld auskomme. Und dann ist dann die Idee auch entstanden, dass ich eben zwei ganze Jahre reisen könnte, dass mein Budget für das langen würde.
Es ist immer nice, wenn man merkt, es ist weniger Geld, das man ausgibt, oder? Für das Gleiche können zu machen. Dann hast du gesagt, okay, jetzt habe ich 2 Jahre Zeit. Wie viel hast du schlussendlich nachher, also du hast gesagt, 100 Stutz, hat dein Kollege gesagt, wie viel hast du pro Tag ausgegeben? Und vor allem, wie viel hast du am Schluss für die 2 Jahre ausgegeben, wenn ich das jetzt mal so frage?
Ja, also vielleicht schnell noch zu der Reise selber. Das erste Jahr hat in Mittel- und Südamerika stattgefunden. Ich bin dann nach einem Jahr kurz in die Schweiz. Alles austauschen, einen neuen Rucksack posten, weil er ziemlich durch war. Und das zweite Jahr war dann Südostasien, Australien, Neuseeland und Südafrika. Schlussendlich habe ich im ersten Jahr 55 Franken ausgegeben im Schnitt und im zweiten etwa 45. Das ist auf ein Total von etwa 36'000 Franken gekommen. Das Spannende daran ist, dass, wenn ich das einem Schweizer erzähle, dass er immer sagt, das ist noch recht wenig, was du da ausgegeben hast. Aber wenn ich es einem anderen erzählt habe auf der Weltreise, wo es so langsam klar wurde, wie viel das ich ausgeben würde, haben sie immer gemeint, das sei sehr viel.
Ja, das ist, glaube ich, immer eine relative Sache natürlich. 2 Jahre dennoch. Es hat gelangt, für sehr lange unterwegs zu sein. Und du hast ja, also ein paar Leute gehen ja einfach mal los und lassen sich ein bisschen treiben. Du hast dir aber Ziel gesetzt für deine Reise. Du hast eben auch ein bisschen gesagt, du hast ein bisschen gewusst, was durchgeht, hast aber auch, reisebezogene Ziele gehabt, was du willst sehen, wie zum Beispiel Galapagos. Du hast aber auch generelle Ziele gesetzt oder gewisse Erfahrungen, die du willst machen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen und uns erzählen, was du unter diesen generellen Zielen gemeint hast oder auch unter den Erfahrungen, die du unbedingt machen unterwegs?
Ich bin, bevor ich auf die Weltreise gestartet bin, bin ich etwa 11 Jahre, also ab 16 bis 27, bin ich voll in die Arbeitswelt eingespannt gewesen. Und für mich hat das, die Weltreise hat für mich eine einmalige Möglichkeit geboten, um eben mal andere Ziele zu erreichen im Leben, wo so im Alltag oder im Hamsterrad, wo ich drin gelebt habe, nicht möglich gewesen sind. Ein Ziel, das hat sich ergeben unterwegs. Ich wollte alle 7 Kontinente bereisen. Das wäre eben nach der ersten Budget-Idee nicht möglich gewesen. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich lange reisen kann, ist dann das Ziel aufgekommen, dass ich eben auch in die Antarktis will, dass ich auch alle 7 Kontinente schlussendlich einmal den Fuß drauf gesetzt habe. Ich habe mir so ein Ziel gesetzt, dass ich einen 6000er erklimmen will, was ich dann auch in Südamerika in den Anden gemacht habe. Ich wollte Spanisch lernen, weil ich wusste, ich werde lange unterwegs sein in Lateinamerika. Ich wollte einen Tauchski machen. Das waren ganz viele verschiedene Sachen. Haare haben wir wachsen lassen als erstes Mal im Leben, weil es bis dorthin nicht möglich war, weil ich vorher in einer Bank geschafft habe. Und ich glaube, man muss so Ziel haben, wenn man auf eine Weltreise geht. Man muss so ein bisschen einen Horizont haben. Eben, du hast die Reiserouten angesprochen. Ich glaube, eine grobe Idee ist nie schlecht, wenn man weiss, wo man etwa durch will. Mhm. Und da kann man sich immer so ein bisschen dran halten an das. Und das gibt einem so ein bisschen Perspektiven.
Also du hast ein bisschen ausbrechen, oder? Aus diesen Mustern oder aus diesen Routinen, die du daheim kennst. Darum eben, die Haare sind heute noch lang. Also für die Zuhörerinnen, die Dani nicht sehen, er hat heute noch lange Haare, den Bart. Aber hast du schon wieder geschnitten, oder? Seitdem? Auf der Reise hast du ja gesagt, du schnitzt sie wirklich nie, oder?
Ja, auf der Weltreise habe ich tatsächlich nie geschnitten. Ich habe auch den Bart ganz wild wachsen lassen in Südamerika. Auf dem Highflug habe ich dann wirklich ganz schlimm ausgesehen. Ich habe dann aber nach dem ersten Jahr dann den Bart nochmal geschnitten gehabt, als ich in der Schweiz war, und die Haare aber wachsen lassen. Mittlerweile habe ich es immer wieder mal geschnitten, aber es ist so das, was mich halt immer noch ein bisschen an die Weltreise erinnert, an den Lifestyle, den ich damals hatte. Ja, so ein bisschen Long Hair, Long Life mäßig bin ich jetzt unterwegs.
Ja, da kommen wir doch eben, wenn dich das so viel erinnert, auch an die Reise, kommen wir mal ein bisschen die Indiana Jones Abenteuer, die wir bei der Moderation angedeutet haben. Du kannst ein paar Highlights mit uns teilen. Eben, du hast erwähnt, eben, du bist auf einer 6000er oben gewesen. Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, aber kann man so ein paar Sachen rauspicken, wo du wirklich sagst, hey, das war fucking awesome gewesen.
Mhm. Die Frage kommt natürlich von so vielen Personen, die ich über die Weltreise erzähle. Und darum ist langsam auch die Standardantwort in meinem Kopf parat. Und die Standardantwort ist, dass es wie nicht natürlich ein Land gibt, das raussticht, sondern mehrere Länder für verschiedene Sachen. Ich würde sagen, Costa Rica war zum Beispiel das Land gewesen, wo ich unglaubliche Tiervielfalt erlebt habe. Das war unvergesslich gewesen, wie viele exotische Lebewesen das man dort gesehen hat. Auch Südafrika würde ich dort reinnehmen. Das ist, was die Fauna und die Flora angegangen ist, wirklich unglaublich gewesen. Dann, du hast vorher angesprochen, der 6000er, das war natürlich etwas gewesen, wo man darauf angeschafft hat über mehrere Monate, weil man muss sich ja immer wieder akklimatisieren, wenn man auf so einen Berg aufgehen will.
Höhenluft, ja.
Genau. Und dann sind viele verschiedene Wanderungen, ein Salkantay-Trek bei Machu Picchu bei Peru oder ein Santa Cruz-Trek, der ebenfalls in Peru ist, haben dann zu dem endgültigen Ziel angeführt, dass ich dann in Bolivien den Huayna Potosí besteigen konnte. Und das war ein mega Erlebnis gewesen. Also die ganz andere Region in Südamerika würde ich so als Abenteuerspielplatz beschreiben und einfach ein Ort, wo man eine unvergessliche Zeit kann haben. Also auch das ganze Patagonien in Argentinien und Chile. Im asiatischen Raum ist Malaysia für mich sehr stark im Gedächtnis geblieben, hauptsächlich wegen dem Kulinarischen. Ich esse auch sehr gerne. Und da können
wir etwas gemeinsam, ja.
Genau, können wir die indische, die malaiische, die thailändische Küche zusammen. Also, und dann kann man immer auf der Straße gehen, zu Nacht essen, in so Hawkers. Das ist etwas Einmaliges, was man dann auch sehr schnell vermisst, wenn man dann wieder daheim ist. Neuseeland ist ein Wahnsinnsland gewesen, was die Natur und die Landschaften angeht. Also, ich muss sagen, ich habe aus jedem Land irgendetwas natürlich mitgenommen, wo wirklich wunderschön und einzigartig war und wo mir in Erinnerung geblieben ist. Aber das sind jetzt so ein paar Länder, die so ein bisschen rausstechen und wo ich sicher auch das zweite Mal wieder herangehen.
Ja, du bist sogar in der Antarktis gewesen, hast du gesagt, und bist sogar gebadet dort, oder?
Also, ja, genau.
Es war kalt gewesen.
Man hat den Polar Plunge können machen. Also, das war so eine 10-tägige Kreuzfahrt gewesen, die man von Ushuaia aus gemacht hat. Mhm. Und dann ist man 2,5 Tage durch die Drake-Passage runtergefahren. Sehr stürmisch gewesen.
Also, Passage in die Antarktis runter?
Oder ja, genau.
Zwischen den Kontinenten sozusagen?
Zwischen den beiden Kontinenten. Und dann hat man dort unten während 4 Tagen immer so, also 8 verschiedene Expeditionen gemacht, wo man auch Tiere anschauen, wo man Eisberge anschauen, wo man Forschungsstationen anschauen. Und das war auch etwas Einmaliges gewesen. Ich muss dazu sagen, der Preis, den ich dort gezahlt habe, der war noch verhältnismässig gering gewesen für solche, die es nicht spontan machen. Aber den habe ich in meine Budgetrechnung nicht reingenommen, weil der das Ganze sonst ein bisschen würde sprengen.
Es wäre statistisch ein Ausreißer gewesen, oder?
Absolut.
Hat
richtig,
ein bisschen verzählt.
Ja.
Hey, das ist Wahnsinn. Eben, man sieht wirklich, dass unsere schöne Welt wirklich bereist hast. Danke mal für die Einblicke. Ich würde sagen, wir lassen das mal ein bisschen setzen und du hast auch ein Lied mitgebracht. Und zwar passt es gut. Madre Tierra heisst es, also Mutter Erde von Chayanne.
Debes brindar amor.
Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Interview hier bei BOZ 3000 auf Radio Rabe. Es ist jetzt 5:30 und ich bin jetzt mit im Gespräch mit dem Dani Job, ehemaliger und ja, eigentlich auch aktueller Weltenbummler, würde ich sagen, und Genießer vom Leben. Und du reist ja auch heute immer noch um die Welt. Du hast aber eben von 2016 bis 2018 zwei Jahre eine Weltreise gemacht. Was vermisst du am meisten von dieser Reise?
Ja, ich glaube, die Freiheit, die man hat während dem Reisen, wirklich niemandem irgendetwas müssen zu beweisen, frei zu sein, wohin dass man gehen will. Ja, einfach das Gefühl von ich darf alles, oder ich kann alles machen, was ich will, ich kann überall hingehen, wo ich will. Die Welt heute so auszunutzen, wie sie ist, also dass man wirklich die Möglichkeit hat, die Welt einfach zu bereisen.
Ja, das ist sicher sehr, also so wie ich das spüre, wie du das sagst, ein schönes Gefühl gewesen. Hast du aber zwischendurch gleich auch ein bisschen Heimweh gehabt? Oder ist das ganz weg gewesen auf dieser Reise?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die immer wieder kommt, aber das war tatsächlich nie vorhanden gewesen. Ich habe mich dann gefreut, heimzugehen, als ich gewusst habe, jetzt gehe ich auf meinen 30. Geburtstag zu, also sprich auf das Ende von diesen zwei Jahren. Dann habe ich mich gefreut, wieder heimzugehen. Ich glaube, das ist immer so eine Einstellungssache. Man freut sich immer dann auf etwas, wenn es wirklich auch kommt. Und während dem Reisen, ich habe 30 Länder besucht während dieser ganzen zweijährigen Reise und jedes Land ist für sich wieder so ein neues Kapitel gewesen und man hat ein altes Kapitel abgeschlossen, wenn man ein Land verloren hat und ein neues aufgeschlagen, wenn man wieder in ein neues eingetreten ist. Und so ist die Reise kontinuierlich weitergegangen und Zeit zum Daheim vermissen habe ich gar nicht gehabt im Kopf. Also ich bin wirklich voll und ganz habe ich mich auf die Reise einlassen.
Voll im Moment gewesen und du sagst es, Kapitel für Kapitel, aber irgendwann ist der Moment gekommen, wo du das Buch auch zugeschlagen hast. Du hast auch kein Heim mehr gehabt. Das heisst, du bist heimgekommen und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Prozess von dieser Wiederintegration nicht ganz so einfach war. Also hast du Mühe gehabt, zurückzukommen? Wie hat sich das geäussert?
Ja, ich am Anfang habe ich gedacht, ich werde wirklich ohne Probleme wieder zurückkommen. Ich weiss noch, als ich mich fürs Gelbfieber impfen lassen, hat mir damals die Dame gesagt, sie hat das einmal gemacht und sie hat wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ich soll mich schon auf das vorbereiten. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, vor der Reise natürlich gar noch nicht in das hineinversetzen können. Und interessanterweise habe ich auch gehofft, dass ich mich gar nicht so verändere auf dieser Reise, bevor ich gegangen bin, weil ich zufrieden war mit allem, was ich hatte, mit meinem Leben, das ich hier in der Schweiz leben konnte. Und bin dann aber nachher wirklich erstaunt gewesen, wie fest mich die Weltreise dann schlussendlich wirklich verändert hat.
Was heisst das? Du hast ein Zeitchen noch in der Hängematte geschlafen daheim, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also, ja, also ich habe die ersten zwei Monate habe ich mir gesagt, nehme ich mir mal wirklich, also ich habe noch nicht angefangen zu arbeiten nach diesen zwei Jahren, weil ich habe noch erspart gehabt. Und ich habe mir die ersten zwei Monate gesagt, ich will all meine Freunde wieder sehen, ich will wirklich viel Zeit verbringen mit denen, die ich jetzt nicht habe können treffen während zwei Jahren. Und weil dann der Abenteuerhunger immer noch nicht still war nach diesen zwei Monaten, bin ich dann aufs Velo gehockt und bin nach Sizilien gefahren, von Zürich bis Sizilien in etwa 5,5 Wochen, weil der Abenteuerhunger einfach immer noch da war und ich habe eine sehr inspirierende Person auf der Weltreise kennengelernt, einen Neuseeländer, einen Schafscherer, der während 3 Jahren die Welt mit dem Velo umrundet hat, also eigentlich von Kapstadt in Südafrika bis zum Kap Horn in Südamerika. Und darum habe ich mir gesagt, ich werde jetzt noch weitere Abenteuer erleben und wechsle jetzt vom Backpacking aufs Bikepacking. Und habe dann eben die Tour auf Sizilien gemacht. Ich bin dann nochmal reisen gegangen. Es ist nicht ganz bei diesen zwei Jahren geblieben, weil es hat gewisse Ecken gegeben, die mir so ein bisschen gefehlt haben, die ich nochmal sehen wollte. Ich bin dann nochmal auf Kuba gegangen. Ich bin dann nochmal auf Mittelamerika, die Philippinen nochmal besucht. Dann bin ich mit dem Velo noch auf Amsterdam gefahren. Das war dann noch das zweite Projekt gewesen. Und von dem her hat der Abenteuerhunger hat dann eigentlich nie geendet. Ich bin dann auch in einen Auslandeinsatz fürs Militär nach Bosnien-Herzegowina gegangen. Und erst so etwa 2 Jahre später hat dann das so ein bisschen abgeflacht. Ich habe dann meine jetzige Freundin kennengelernt und sie hat mich dann so ein bisschen wieder geerdet und zurückgeholt und hat mich andere Prioritäten setzen lassen im Leben.
So ein iterativer Prozess, also du hast dir wirklich Zeit gelassen und bist schrittweise, was ich eigentlich noch gut finde, dass man wirklich einfach nicht so voll mit einem Klapfen einfach wieder zurückkommt, sondern wirklich einfach schrittweise. Du hast es aber vorhin auch schon angesprochen, du hast gehofft gehabt oder gedacht gehabt, dass du dich nicht zu fest wirst verändern. Und das tut mir schon ein bisschen ein Indiz geben, dass der Dani nach der Reise nicht mehr der gleiche Dani war vor der Reise. Wie hat dich die Reise verändert?
Das ist absolut so. Wirklich grundlegend hat sie mich verändert. Also die Perspektiven haben sich komplett verändert aufs Leben. Der Bezug zum Geld hat sich verändert. Ich bin vorher, ich bin 11 Jahre bei einer Schweizer Grossbank gewesen. Dort ist viel um Statussymbol, um Reichtum gegangen, um Sachen, die eigentlich wirklich nicht wichtig sind, die man nicht braucht im Leben. Und ja, man hat halt das Gefühl gehabt, man muss immer jemandem etwas beweisen, wenn man in der Schweiz gross wird. Man muss gute Noten haben in der Schule, man muss studieren, man muss einen Job haben, der gut bezahlt ist. Also alles Sachen, die einem Gesellschaft so ein bisschen vorgeben. Und wenn man so lange allein reist, dann lernt man halt sehr stark den Status quo zu hinterfragen und sich so ein bisschen die Eigenwahrheit für sich zu finden. Und das ist sehr eine grosse Veränderung, die ich durchgemacht habe. Also das Eigenständige, das wirklich erwachsene Denken, würde ich sagen. Weiter, das geht so ein bisschen ins andere rein, also das Schaffen oder das Bügeln, wenn ihr das sagt.
Ich denke, ja.
Ja, es ist nicht, das Schaffen darf nicht etwas sein, wo einem wirklich nicht Freude bereitet, weil man verbringt so viel Zeit mit dem Schaffen im Leben. Und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, vom 8 Uhr am Morgen bis um 6 Uhr am Abend im Büro zu sitzen, vor dem PC, wo ich doch gewusst habe, dass da aussen so eine schöne, grosse Welt wartet, die entdeckt werden will, wo man so viele Sachen kann sehen, so viel erleben. Und darum war für mich klar gewesen, ich muss in Zukunft einen Job haben, der mir Freude macht. Und das Geld darf einfach keine Rolle spielen. Also so nach dem Motto, what would you do if money was no object? Das ist ein Zitat vom Amerikaner.
Also übersetzt, was würde man machen, wenn das Geld nicht eine Rolle würde spielen, oder?
Genau.
Wenn es nicht das Ziel wäre.
Mhm. Ja, und dann habe ich mir einfach als Ziel gesetzt, ich will einen Job, den ich antizyklisch kann lesen, ich habe mich sehr daran gewöhnt, unter der Woche Sachen können zu unternehmen. Ich habe die Schweiz ja noch bereist nach meiner Weltreise. Und das war so wunderbar, gewesen, an Ort hinzugehen, unter der Woche, wo nicht vollgestopft sind mit anderen Menschen. Wo man den Zug kann benutzen kann, wenn er nicht vollgestopft ist. Wo man im Migros oder in Coop gehen einkaufen, wo nicht alle anderen am Einkaufen sind. Also es tut sich auf so viele verschiedene Bereiche im Leben, tut sich das widerspiegeln. Und darum habe ich einfach einen Job gesucht, wo ich ein bisschen antizyklisch leben kann, wo ich auch mal Schicht arbeite, wo ich am Wochenende arbeite. Und das ist mir wirklich wichtig gewesen. Und das Geld eben, das will ich noch einmal erwähnen, das Geld keine Rolle spielt. Das darf keine Rolle spielen.
Ja, und trotz all dem Arbeiten, was du jetzt so wieder machst, bin ich mir sicher, dass die nächste Reise beim Dani-Job nicht mehr lange auf sich warten lässt. So als Tipp oder als Takeaway für unsere Zuhörerinnen. Hättest du jetzt irgendwie noch so einen Tipp zum einen vielleicht für das Leben, zum anderen aber auch, wenn jemand auch, der da aussen uns zulässt, so eine Weltreise machen will, auf was müssen sie wirklich fokussieren, auf was müssen sie schauen, wenn sie so ein Abenteuer in Angriff nehmen?
Ja, ich habe eingangs schon ein paar Sachen ja gesagt, wo man darauf achten kann, wenn man eine Weltreise plant. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man spontan bleibt, wenn man eine Weltreise in Angriff nimmt. Keine Detailplanung machen, grob eine Idee haben, wo man hingehen will. Und Details dann vor Ort anschauen, weil es werden so viele Einflüsse auf einem zukommen, während man reist, dass man noch genug Zeit hat, Detailplanung dort zu machen. Ganz wichtig, denke ich, da sind ein paar reingelaufen, die ich getroffen habe beim Reisen, die guten Reisezeiten beachten. Also nicht, dass man während dem Monsun dann irgendwo in Südostasien unterwegs ist und die ganze Zeit nur verschifft wird. Dort ist immer so ein bisschen die Shoulder Season, die Nebensaison, ist immer so ein bisschen die beste Zeit gewesen. Also nicht die Hochsaison, sondern gerade das, was ein bisschen neben der Hochsaison ist, würde ich als gute Reisezeit anschauen. Ich habe für das immer die Lonely Planet Bücher verwendet. Auf iBooks, auf dieser App im App Store, kann man Lonely Planet Sample Versionen herunterladen und da sieht man dann immer, wo dass man am besten zu welcher Zeit reisen tut. Und was für mich auch noch wichtig war, ich wollte ein Land erst dann verlassen, wenn ich wirklich zufrieden war bin mit dem Land, dass ich alles gesehen habe, was ich wollte. Dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt nochmal dort hingehen. Ich habe am Anfang ein paar Länder bereist, wo ich nicht ganz zufrieden war, aber da bin ich auch noch nicht so ein guter Backpacker gewesen wie am Schluss. Darum bin ich dann nochmal hingegangen. Ich würde sagen, einfach, dass man sicher mit dem Land zufrieden ist, wenn man es verlässt. Und du hast mich noch nach einem Tipp fürs Leben gefragt. Eben das mit dem Geld finde ich ganz wichtig. Nicht darauf schauen, wie viel das man verdient, sondern was das man macht. Ich finde halt, das Grösste, was man im Leben kann erreichen kann, ist, dass man ein Hobby oder eine Passion zu etwas bringt, wo einem Geld bringt, dass man damit kann überleben kann. Und nicht mit dem Geldgedanken wollen anfangen, sondern wirklich zuerst auf das schauen, was man macht.
Hey Dani, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Danke dir vielmals, dass du uns so tiefe und persönliche Einblicke gegeben hast in das, wie du selber sagst, die wegweisende Reise von deinem Leben. Hat mega Freude gemacht. Merci, bist hier bei uns gewesen, bei BOZ 3000.
Danke vielmals, dass ihr da sein durfte.
BOZ 3000 Podcast. Immer am Donnerstag.